Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Also das klingt alles eher etwas zurückhaltend, ob aus Solidarität mit den Älteren oder aus Angst vor Nebenwirkungen. Wie sicher ist die Impfung für Jugendliche und wie notwendig? Dr. Burkhard Rodeck ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Grüße, Herr Dr. Rodeck.
Guten Morgen.
Herr Dr. Rodeck, die Jugendlichen waren ja lange außen vor, wenn es ums Impfen ging. Und das wurde immer mit mangelnden Daten begründet. Gibt es denn jetzt genug Daten für diese Altersgruppe?
Es gibt genug Daten in der Form, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, eine Zulassung für den Impfstoff für das Alter von 12 bis 15 Jahren empfohlen hat, beziehungsweise den Impfstoff auch tatsächlich zugelassen hat. Man muss natürlich einschränkend dazu sagen, dass die Zulassungsstudien keine Riesenstudien sind. In die Zulassungsstudie jetzt des Impfstoffes BioNTech-Pfizer sind insgesamt 2260 Kinder in dem Alter eingeschlossen worden, wobei circa die Hälfte davon den tatsächlichen Impfstoff bekommen hat, die andere Hälfte hat einen Scheinimpfstoff bekommen. Das bedeutet, wir verfügen über Daten von 1131 Kindern und Jugendlichen, um es ganz genau zu sagen, über allerdings dann aber auch eine Beobachtungszeit von circa maximal 6 Monaten. Das heißt im Klartext, Riesendaten haben wir nicht, die Datenlage ist noch etwas dünn, weshalb sehr wahrscheinlich die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts auch zu dem Schluss kommen wird, dass eine eingeschränkte Impfempfehlung gegeben wird. Das bedeutet, dass eine Impfempfehlung für diese Altersgruppe ausgesprochen wird für Kinder, die eigene Risikofaktoren haben, an Covid-19 schwerer zu erkranken.
Was sind denn das für Risikofaktoren oder anders gefragt, für welche Jugendliche ist das unbedenklich und welche sollten eben besser warten?
Das sind 2 Fragen. Die erste Frage ist, wie sicher ist der Impfstoff? Aufgrund der vorliegenden Daten, jetzt unabhängig von der Zulassungsstudie, die mittlerweile aus den Vereinigten Staaten vorliegen, wo 2 Millionen Kinder und Jugendliche in dem Alter bereits eine Impfung bekommen hat, gehen wir davon aus, dass die Impfung sehr sicher ist. Allerdings ist das in Form von Studien noch nicht so belegt. Aber wir gehen davon aus, dass es ein sicherer Impfstoff ist. Die zweite Frage ist, welche Kinder und Jugendliche sollen denn nun geimpft werden? Was sind Risikofaktoren? Grundsätzlich muss man sagen, dass eine Impfung immer dann sinnvoll ist, wenn der Impfling vor der Erkrankung geschützt wird oder geschützt werden soll. Wenn die Krankheitslast, das heißt also die Schwere der Erkrankung in der Altersgruppe, die wir jetzt im Auge haben, sehr gering ist, und das ist sie, dann stellt sich natürlich die Frage, welches sind Risikofaktoren, die unabhängig von der allgemeinen jugendlichen Bevölkerung zusätzlich dazu beitragen, dass eine schwerere Krankheitslast bei den Kindern und Jugendlichen zu erwarten ist. Und das gilt für Kinder mit Vorerkrankungen, insbesondere was Lungenvorerkrankungen angeht, was Trisomie 21 angeht, was aber auch bestimmte andere Erkrankungen angeht, neuromuskuläre Erkrankungen. Bei denen müssen wir davon ausgehen, dass wenn sie die Erkrankung durchmachen, diese auch schwerer verläuft und dann auch schwere, komplizierte Verläufe zu beobachten sind.
Jetzt ist ja die Impfung schon länger für 16-Jährige freigegeben. Was ist denn jetzt der Unterschied, ob ein Jugendlicher 12 oder ob er 15 oder 16 ist in der körperlichen Reaktion?
Da gibt es keine wesentlichen Unterschiede jetzt in diesen Altersgruppen. Das sind Kinder, die teilweise natürlich mit zum Alter von 12 Jahren noch vor der Pubertät sind, dann bis zum Alter von 16 in der Pubertät sind, teilweise aber mit 16 auch noch in der Pubertät sind. Das heißt, hier sehe ich keinen gravierenden Unterschied. Aber es gibt natürlich Zulassungsstudien und die ersten Zulassungsstudien für das Erwachsenenalter inklusive dann der ab 16-Jährigen umfasste eben auch diese Altersgruppe. Während jetzt eben eine Zulassungsstudie vorliegt für die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren.
Wenn Sie ja vorhin gesagt haben, das ist so eine Risiko-Nutzen-Abwägung bei der Impfung. Welche Nebenwirkungen sind denn bei jungen Menschen überhaupt zu befürchten?
Wahrscheinlich keine oder keine relevanten, neben denjenigen, die eben bei jeder Impfung auftreten können. Aber wie gesagt, das ist eben wahrscheinlich. Wenn wir weiter in die Zukunft schauen, werden wir natürlich diese Daten irgendwann zur Verfügung stehen haben. Und dann wird man auch sagen können, ja, wir werden wahrscheinlich eine allgemeine Impfempfehlung auch für dieses Alter aussprechen können. Das ganze Geschehen ist eben ein dynamisches Geschehen. Und das, was wir heute besprechen, das, was heute eben auch die STIKO empfiehlt, ist das, was sie heute empfiehlt. Das mag sein, dass in 4 Wochen die Datenlage eine andere ist oder in 8 Wochen eine andere ist und dann wird man das wieder neu diskutieren müssen. Das zeigt aber, dass alle, die sich damit befassen, mit besonderer Sorgfalt mit diesem Thema Impfungen umgehen. Impfungen kann man nur dann empfehlen, wenn man wirklich sicher ist, dass sie keine gravierenden Nebenwirkungen haben, beziehungsweise das Nutzen-Risikoprofil eindeutig Richtung Nutzen geht. Und das muss man sorgfältig prüfen. Und da sind wir auch als Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin auf jeden Fall dabei.
Weiß man denn schon irgendwas über Langzeitnebenwirkungen, wie zum Beispiel jetzt der Herzmuskelentzündung, die ja in den letzten Tagen ja stark diskutiert wurde?
Ja, das ist eine Information, die aus Israel kommt, dass es sicher etwas weiter geprüft werden muss, was natürlich beobachtet werden muss. Aber nochmal, es ist ähnlich wie eben bei der AstraZeneca-Impfung mit den Sinusvenusthrombosen, die natürlich primär in den Zulassungsstudien nicht wesentlich aufgefallen ist, dass hier natürlich mehr und mehr Impflinge jetzt dann tatsächlich geimpft worden sind. Man diese sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen dann natürlich auch eher gewahr wird und damit wieder eine neue Bewertung des Nutzen-Risiko-Profils vornehmen muss. Das wird natürlich bei Kindern und Jugendlichen genauso sein.
Jetzt geht ja gerade unter jungen Mädchen die Angst um, dass sie keine Kinder mehr bekommen können, wenn sie geimpft werden. Also dass das eine mögliche Nebenwirkung ist. Was ist da dran?
Das sind Fake News, das kann man ganz klar sagen. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass das Protein, das Spike-Protein, also das Eiweiß, was auf der Virushülle ist, gegen das sich eben dann der Impfstoff richtet, eine Homologie, eine Ähnlichkeit hat zu einem anderen Eiweiß, welches zum Beispiel in der Plazenta gebildet wird. Diese Ähnlichkeit ist aber marginal. Diese Ähnlichkeit besteht zum Beispiel zwischen diesem Eiweiß, was in der Plazenta gebildet wird, und Rotaviren, also eine klassische Durchfallserkrankung, oder auch Rhinoviren, also eine klassische Erkältungskrankheit. Und wenn diese Ähnlichkeit so gravierend wäre, dann würde man auch nach einer Erkältungskrankheit unfruchtbar sein oder nach einer Rotaviruserkrankung unfruchtbar sein. Das sind, ich nenne es mal, etwas pseudowissenschaftliche Erklärungen, die einer harten Prüfung nicht standhalten. Es gibt auch keinerlei Hinweise, dass daran etwas ist.
Jetzt ist der an den Impfstoffen eigentlich nur BioNTech zugelassen für diese Altersgruppe. Können die Jugendlichen vielleicht sich freiwillig auch für einen anderen entscheiden?
Grundsätzlich haben wir eine Zulassungsregelung. Man kann theoretisch natürlich auch außerhalb von Zulassungen durch eben die EMA oder das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland Impfungen verabreichen im sogenannten Off-Label-Use, so nennen wir das. Off-Label-Use heißt außerhalb der Zulassung eine Impfung geben. Das ist aber etwas, was man sehr, sehr sorgfältig überlegen sollte und wo ich ganz klar sagen würde, hier liegt aber Nutzen-Risiko-Abwägung eindeutig in dem Bereich, dass man hier sagen sollte, nein, das würde man nicht empfehlen. Sondern wenn, dann sollte man den zugelassenen Impfstoff verimpfen. Und der ist natürlich grundsätzlich bei Kindern und Jugendlichen ab 12 bis 15 Jahren jetzt auch verimpfbar. Das kann man machen. Das ist allerdings eine individuelle Entscheidung. Und soweit wir wissen, wird die Ständige Impfkommission eine sogenannte Indikationsimpfempfehlung aussprechen, also für Kinder mit Risikofaktoren. Da sind chronische Erkrankungen dabei. Da kann aber auch vielleicht einmal andere Dinge eine Rolle spielen. Drohende Depressionen beim Jugendlichen zum Beispiel, schwere psychosomatische Probleme, wo man hier auch aus diesem Grund einen Nutzen der Impfung bei dem entsprechenden Jugendlichen ableiten kann und deswegen auch impfen kann.
Jetzt reden wir ja da über Jugendliche ab 12 Jahren, die ja noch minderjährig sind. Was, wenn die Kinder wollen, aber die Eltern nicht oder umgekehrt?
Das ist eine juristisch nicht ganz einfache Sachlage. Man geht davon aus, dass der Impfling bei der Impfaufklärung einwilligungsfähig ist und auch die Tragweite dessen, was er dort für sich selbst beschließt, überblicken kann. Und das ist natürlich nicht grundsätzlich ans Alter gebunden, sondern man kann davon ausgehen, dass ab 16 Jahren das vorausgesetzt werden kann. Aber es gibt natürlich auch schlaue 12-Jährige, die das genauso gut überblicken können, wenn man ihnen das erklärt. Insoweit würde eine solche Situation, impfwilliges Kind, impfunwillige Eltern, dazu führen, dass man hier in der Regel idealerweise in Kooperation, in Gespräch mit dem betreuenden Impfarzt, dem Kinder- und Jugendarzt, zu einer vernünftigen, einheitlichen Entscheidung kommt.
Das heißt, die könnten sich also heimlich impfen lassen, wenn die Eltern nicht zustimmen?
Heimlich in dem Sinne nicht unbedingt, weil der Kinderarzt natürlich selbstverständlich dieses Problem dann erkennt und er muss dann beurteilen, also bei den Kindern unter 16 Jahren auf jeden Fall mit den Eltern kommunizieren, bei den über 16 bis 18 Jahren, also bei den immer noch Minderjährigen, würde man das aber auch empfehlen. Also die offene Kommunikation mit den Eltern wäre sinnvoll und das würde ich auch jedem Kollegen raten, der jetzt einen Jugendlichen vor sich stehen hat, der geimpft werden will. Aber das sind individuelle Entscheidungen, die von den individuellen Lebensverhältnissen und Lebensumständen der Kinder abhängig gemacht werden müssen. Da kann man jetzt keine ganz allgemeine Empfehlung geben.
Und das gilt dann auch umgekehrt, also wenn Eltern ihre Jugendlichen zwingen wollen würden?
Das wird nicht gehen. Also die Einwilligungsfähigkeit des Impflings und die Einwilligung des Impflings, auch des Jugendlichen, ist sicher Voraussetzung.
Jetzt ist die Politik ja da doch vorgeprescht, wie Sie ja gesagt haben. Die allgemeine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission, die gibt es nicht. Wie kommt denn das jetzt eigentlich so bei der Ärzteschaft an?
Naja, das ist ein Stück weit politische Entscheidung, um Hoffnung natürlich zu machen, um auch dieser Generation vielleicht etwas zurückzugeben im Rahmen der Bewältigungsstrategien der Pandemie. Das ist ja eine Generation, der wir sehr viel zugemutet haben. Und um ganz ehrlich zu sagen, wir haben es ihnen zugemutet, nicht um sie selbst zu schützen, denn sie haben, wie gesagt, nur eine geringe Krankheitslast, sondern wir haben es ihnen zugemutet, um der Gesamtgesellschaft zu nutzen, das heißt also im Wesentlichen uns Erwachsenen. Insoweit kann ich das natürlich verstehen, dass das eine Aussage ist, die auch dieser Generation gegenüber signalisieren soll, wir kümmern uns jetzt um euch. Aber es ist in diesem Bereich nicht das ganz richtige Signal, weil Sicherheit des Impfstoffes, Abwägen von Risiko und Nutzen trotzdem vorgenommen werden muss und beurteilt werden muss und danach erst eine vernünftige Entscheidung getroffen werden kann. Und wie ich eingangs schon sagte, die Datenlage der Zulassungsstudie sind gut. Der Impfstoff ist sehr wirksam, Nebenwirkungen sind nicht beobachtet worden, aber eben nur bei etwas über 1000 Kindern. Das heißt also gut, aber dünn.
Zusammenfassend, Herr Dr. Rodeck, was raten Sie den Eltern jetzt?
Erstens, Impfungen finden wir gut. Impfungen sind wirklich sehr, sehr gut und Impfungen sind wahrscheinlich die Maßnahmen, die mit dazu beigetragen haben, am meisten dazu beigetragen haben, dass wir viele Erkrankungen überwunden haben. Also grundsätzlich Impfung ja. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, abwarten, was die STIKO-Empfehlungen aussagen. Sehr wahrscheinlich die Indikationsempfehlung, sprich also für Kinder mit Risikogruppen, die müssen identifiziert werden und da würde ich auch als Elternteil darauf achten, dass die entsprechend geimpft werden. Ansonsten kann man natürlich ganz aktiv Lehrer impfen, das Personal in Einrichtungen, wo Kinder sich aufhalten, um diese Kinder eben auch zu schützen.
Herzlichen Dank. Dr. Burkhard Rodeck war das, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und wie der Impfstart für Kinder und Jugendliche angelaufen ist, darüber berichten wir heute in der Radiowelt am Abend ab 17 Uhr hier in Bayern 2. Und herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal, Herr Dr. Rodeck.
Danke, gerne.